Wusstet ihr, dass es in Deutschland ungefähr 11.000 Städte und Gemeinden gibt?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Mein Name ist Anja Meisen.
Mein Name ist Antonia Amitz-Bichler.
Ja, und mein Name ist Stefan Marschall.
Und unser Thema heute ist die Kommunalpolitik, die Demokratie vor der eigenen Haustür. In einer früheren Folge haben wir das Thema zum Beispiel im Zusammenhang mit der föderalen Demokratie schon ganz kurz angerissen. Heute wollen wir aber etwas genauer hinschauen.
Genau, das Wort Kommune kommt eigentlich aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Gemeinde. Gemeint sind aber nicht nur die klassischen Gemeinden, sondern eben auch kreisfreie und kreisangehörige Städte, Kreise bzw. Landkreise und auch Sonderformen wie zum Beispiel die Städteregion Aachen. Kommunen sind also neben dem Bund und den Ländern eine der drei staatlichen Ebenen in Deutschland und bilden dabei die unterste Ebene im föderalen System. Kommunalpolitik ist, wie schon gesagt, also die Vertretung des Volkes direkt vor der eigenen Haustür, also da, wo uns politische Entscheidungen häufig am unmittelbarsten treffen, zum Beispiel beim Straßenbau oder auch beim öffentlichen Nahverkehr oder bei dem Ausbau von Kitas und Schulen. Im Grundgesetz sind Kommunen klar verankert, und zwar in Artikel 28. Da heißt es, dass Kommunen eine demokratische Grundordnung aufweisen müssen und auch ihr Recht auf Selbstverwaltung und auf eigene Finanzen wird da gesichert.
Ja, bevor wir jetzt genauer über die Aufgaben von Kommunen sprechen, sollten wir vielleicht erst über typische Grundstrukturen und Kommunalpolitik sprechen. Kommunen werden, wie gesagt, in der Verfassung, im Grundgesetz erwähnt. Kommunalpolitik wird aber vor allem durch die jeweiligen Kommunalverfassungen geregelt und die werden wiederum von den Bundesländern individuell verabschiedet. Diese Kommunalverfassungen regeln unter anderem die Größe der Kommunen und die Wahl der VertreterInnen. In NRW ist das die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Kreisordnung. Da diese Verfassungen dann durch die Bundesländer individuell geregelt sind, können sich die einzelnen Regelungen stark unterscheiden. Daher ist ein genauerer Blick darauf sehr sinnvoll. Welche Konstellationen kann es da denn geben?
Ja, es gibt da einige Grundtypen von Verfassungen auf der kommunalen Ebene, die man unterscheidet. Ganz grob ist es in Deutschland verbreitet die Süddeutsche Ratsverfassung und dann die Magistratsverfassung. Die Süddeutsche Ratsverfassung, das ist die Form der Gestaltung von Politik auf der kommunalen Ebene, die fast überall zu finden ist. Die Magistratsverfassung, die finden wir noch beispielsweise in Hessen. Und das ist halt eine Frage, wie halt das politische System auf der kommunalen Ebene gestaltet wird. Also welche Rolle spielt der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, welche Rolle spielt der Rat, wer wird gewählt, wie lange sind die Wahlperioden und Ähnliches. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, das ist unterschiedlich geregelt von Bundesland zu Bundesland. Und in einem Bundesland gibt es dann natürlich nur eine Kommunalverfassung. Das heißt, da gibt es keine verschiedenen Regelungen, sondern gibt es nur eine und darunter fallen dann alle entsprechenden kommunalen Einheiten. Und das heißt, letzten Endes haben wir 16 kommunale Ordnungen in Deutschland, also jedes Bundesland hat eine eigene Ordnung und wenn wir einfach nochmal auf NRW schauen, dann haben wir dort die Süddeutsche Ratsverfassung, obwohl wir nicht im Süden sind und das bedeutet letzten Endes, dass es die Direktwahl des Oberbürgermeisters, Oberbürgermeisterin gibt und dass diese eine zentrale Position hat. Dann gibt es aber auch gleichzeitig die Wahl des Rates, der Räte in den Städten und Gemeinden. Dann gibt es noch den Landrat, die Landrätin als wichtige Person auf der Übergemeindeebene und dann auch noch den Kreistag, der dann gewählt wird. Also wir haben in NRW so ein Muster und dann aber in anderen Ländern sieht das wieder ganz anders aus. Und das ist ja das Spannende. Also wenn man jetzt von einem Bundesland zum anderen reist, dann denkt man vielleicht, naja gut, ich nehme die kommunale Ordnung mit, aber so ist es nicht. Die ist von Land zu Land unterschiedlich. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn man sich einfach mal so ein paar Sachen anschaut, die man vielleicht gar nicht kennt, weil man nicht in dem Bundesland wohnt. In Niedersachsen gibt es beispielsweise oberhalb der Gemeinden noch die sogenannten Samtgemeinden. Da werden also Gemeinden zusammengefasst. Dasselbe gibt es in Rheinland mit den sogenannten Verbandsgemeinden. Dann haben wir in einigen Ländern noch eine Zwischenebene, das sind die Regierungsbezirke, das haben wir in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und NRW. Und in NRW, weil wir ja gerade hier sind, gibt es noch diese Sonderform der Landschaftsverbände, auch noch eine Zwischenebene. Also da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden in der Gesamtstruktur der ganzen föderalen Ordnung unterhalb der Länder, also auf der kommunalen Ebene. Dann gibt es aber auch so ein paar Unterschiede im Detail, die sind ja ganz spannend oder irgendwie vielleicht ungewöhnlich, nämlich das fängt schon an mit der Amtsdauer der Bürgermeister. Bürgermeisterin, die kann von Land zu Land sehr unterschiedlich ausfallen. Also beispielsweise werden die BürgermeisterInnen im Saarland für 10 Jahre gewählt, in NRW nur für 5 Jahre. Also da gibt es schon eine Spanne von 5 bis 10 Jahren. Und von daher, ja, ist jede Kommunalordnung eigentlich sehr speziell. Und es gibt zwar ein paar grundlegende Muster, aber es ist nicht so, dass sie identisch sind von Bundesland zu Bundesland.
Okay, das sind ja wirklich deutliche Unterschiede dann. Wir haben jetzt gerade über BürgermeisterInnen und OberbürgermeisterInnen gesprochen. Was sind denn da eigentlich die konkreten Unterschiede?
So große Unterschiede gibt es tatsächlich gar nicht. Das ist vor allem bezogen auf die Größe. Also in kleineren Kommunen sind es eben BürgermeisterInnen und in größeren, also auch kreisfreien Städten, sprechen wir dann von OberbürgermeisterInnen. Größere Städte haben dann zum Teil auch noch sogenannte BezirksbürgermeisterInnen. Die sind dann aber nicht vom Volk direkt gewählt, sondern werden vom Stadtrat eingesetzt. Und in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg zum Beispiel gibt es dann nochmal andere Bezeichnungen, weil hier der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ja auch nochmal andere Aufgaben, also eigentlich die eines Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin übernimmt. In Berlin wäre dann zum Beispiel die Rede von dem sogenannten regierenden Bürgermeister oder in Hamburg von dem sogenannten ersten Bürgermeister.
Okay, und ich habe auch den Begriff Landräte gehört. Wo lässt sich der denn in diesem System einordnen?
Also Landräte sind die sogenannten Oberhäupter der Landkreise und Landkreise sind, wie schon gesagt, auch eben Kommunen. Die umfassen aber mehrere kleine Städte und Gemeinden zusammen. Also Landrätinnen stehen dann an der Spitze eines sogenannten Landkreises und übernehmen die ähnliche Rolle wie ein Bürgermeister. Sie sind aber für die Angelegenheiten zuständig, die alle Kommunen in dem jeweiligen Landkreis betreffen. Auch die werden direkt von den BürgerInnen des Landkreises gewählt, außer eben in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein. Da werden die Landrätinnen vom Kreistag gewählt.
Okay, sehr, sehr spannend. Bevor wir uns jetzt an den verschiedenen BürgermeisterInnen aufhängen, mit Blick auf die Funktionen und Kompetenzen auf kommunaler Ebene, was genau machen denn eigentlich Kommunen?
Ja, das ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, denn die Kommunen haben verschiedene Aufgabenbereiche und das Grundgesetz ist da relativ klar, dass die Kommunen auch eine gewisse Selbstverwaltungsaufgabe haben. Also das heißt im Artikel 28, da schaue ich mal gerade nach, das ist der Absatz 2, da heißt es, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Das heißt, sie haben das Recht, selbstverantwortlich bestimmte Sachen zu regeln. Und dazu gehören bestimmte Hoheiten dann letzten Endes. Also dieses Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden, das mündet beispielsweise in der sogenannten Organisationshoheit. Das heißt, man hat das Recht, die eigene Verwaltungsstrukturen zu gestalten. Es gibt die Personalhoheit. Das heißt, das Personal, was für die Gemeinde arbeitet, das wird auch von der Gemeinde eingestellt. Das wird einem nicht vorgesetzt von anderer Ebene. Dann gibt es einen Bereich, von dem wir als Finanzhoheit bezeichnen. Also es gibt bestimmte Möglichkeiten der Gestaltung bei den Einnahmen und Ausgaben, also bei der Haushaltsgestaltung. Es gibt die Planungshoheit. Das heißt, Gemeinden dürfen darüber entscheiden, wie bestimmte Entwicklungen, beispielsweise Straßen, Bauleitpläne, Stadtentwicklung, wie solche Sachen auf der kommunalen Ebene dann letzten Endes dann gesetzt werden. Und dann gibt es noch die Steuerhoheit, nämlich ja die Möglichkeit auch selbst Steuern zu erheben. Vielleicht sagen wir da nachher noch ein bisschen mehr zu.
Also, wenn Kommunen all diese Hoheiten haben, wie wirkt sich das denn konkret auf ihre Aufgaben aus? Also, welche Entscheidungen können sie denn letztlich selbst treffen und wo sind sie eher an Vorgaben von oben, sage ich jetzt mal, gebunden, also vom Bund oder vom Land?
Ja, das ist jetzt interessant, weil jetzt hörte sich jetzt gerade so an, als ob die Kommunen super autonom wären und eigentlich alles selbst regeln könnten. Das betrifft einen bestimmten Bereich schon, einen Aufgabenbereich, aber es gibt auch viele andere Bereiche. Da sind die Kommunen letzten Endes die untersten Behörden. Das heißt, die müssen bestimmte Sachen umsetzen, die auf der Bundes- oder Landesebene beschlossen worden sind. Und das sind die sogenannten Auftragsangelegenheiten. Also da haben die Kommunen auch keine Handlungsspielräume, sondern hier haben sie, wenn man so möchte, so heißt es dann in diesen Begrifflichkeiten einen übertragenen Wirkungskreis. Also sie haben quasi die Pflicht, bestimmte Sachen umzusetzen und da haben sie auch keine Spielräume. Also Auftragsangelegenheiten dazu gehört beispielsweise halt die Durchführung von Wahlen. Da kann nicht eine Kommune sagen, wir würden die Wahlen, jetzt Bundestagswahlen beispielsweise mal so oder so durchführen wollen. Da gibt es einfach Vorgaben und das müssen die Kommunen einfach nur durchführen. Und dann gibt es diesen Komplex des eigenen Wirkungskreises, das geht aber teilweise über in den übertragenen Wirkungskreis. Das sind Pflichtenverpflichtungen, Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben. Also Pflichtaufgaben, da unterscheidet man noch solche Aufgaben, in denen die Kommunen gestalten können, wie sie die Aufgaben erfüllen, und solche, wo es Vorgaben gibt, wie sie die Aufgaben erfüllen müssen. Das sind also Pflichtaufgaben nach Weisung. Was gehört dazu? Da gehören beispielsweise solche Punkte dazu wie Abfall- und Abwassermanagement. Das ist etwas, was die Kommunen machen müssen. Wie sie es genau machen, das können die Kommunen in einem bestimmten Rahmen selbst entscheiden. Dann gibt es den Straßenbau, es gibt Kitas, also die Frage der Kinderbetreuung taucht da auf, aber auch Jugend, Sozialhilfe. Hier gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Da gibt es Spielräume für die Kommunen, aber in anderen Bereichen gibt es auch klare Vorgaben. Also es sind so diese Pflichtaufgaben. Und dann das Letzte, was ich erwähne, und das ist deswegen auch interessant, dass ich das als Letztes erwähne, weil das tatsächlich auch oft jetzt nach hinten gerückt ist, das sind die sogenannten freiwilligen Aufgaben. Das müssen die Kommunen nicht machen, aber das können sie machen. Also beispielsweise gehört dazu die Kulturförderung, den Sportstättenbau, Stichwort Schwimmbäder. Dazu gehören die Frage der Einrichtung oder Unterhaltung von Grünanlagen, also von Parks, Büchereien, Städtepartnerschaften. Das ist so der Komplex der freiwilligen Aufgaben, und die sich dann noch neben die Pflichtaufgaben und die Auftragsangelegenheiten stellen. Also man sieht, das ist ein relativ großes, komplexes Feld, innerhalb dessen sich die Gemeinden bewegen. Und was wir so beobachten können, ist, dass tatsächlich wir sehen, dass diese freiwilligen Aufgaben, die freiwilligen Leistungen oft das Letzte sind, was die Kommunen machen können, denn die müssen erst einmal die anderen Sachen finanzieren. Und wenn dann kein Geld mehr übrig bleibt, dann ist es oft so, dass gekürzt wird bei den freiwilligen Aufgaben und dass dann doch mal ein Schwimmbad geschlossen wird oder eine Kita nicht gebaut wird und ähnliches.
Ja, das klingt tatsächlich alles sehr kostenintensiv. Kommunen haben ja tatsächlich auch ein Recht auf einen eigenen Haushalt und auch Steuern, um ihre Aufgaben zu finanzieren. Jetzt ist deutsches Steuerrecht ja oftmals sehr kompliziert. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, welche Steuern oder Möglichkeiten gibt es denn da bei den Kommunen?
Ja, es ist wirklich super kompliziert. Also von daher ist es nicht immer ganz leicht zu vermitteln, weil es verschiedene Formen von Steuern gibt. Also man kann erst einmal unterscheiden die Steuern, die die Gemeinden selbst erheben können, also die Gemeindesteuern, wenn man so möchte. Dazu gehört nicht zuletzt die Gewerbesteuer. Da gibt es die Möglichkeit, über die Hebesätze entsprechend auch die Steuersätze zu modifizieren. Dann gibt es andere Steuern. Die Hundesteuer ist natürlich auch immer so ein Aufregerthema. Also das auch etwas, was die Kommunen erheben können und wo sie auch unmittelbar dann halt auch von profitieren, nämlich sie erhalten dann komplett auch dieses Geld aus diesen Steuern. Und dann ganz wichtig, gerade im deutschen Föderalismus gibt es die sogenannten Gemeinschaftssteuern. Das heißt, die Kommunen sind beteiligt an Steuern, die jetzt insgesamt in diesem Staat erhoben werden und die dann verteilt werden auf Bund, Länder und dann Gemeinden. Dazu gehört ganz zentral die Lohneinkommenssteuer. Da erhalten die Gemeinden einen Teil davon. Dazu gehört die Abgeltungssteuer. Aber dazu gehört auch ganz wichtig die Umsatzsteuer, ne? Also die Umsatzsteuer, die auch dazu dient, im Föderalismus ein wenig die Ungleichheit zu dämpfen zwischen verschiedenen Regionen in Deutschland. Und das Problem jetzt bei diesen Steuern ist, dass ja die Gemeinden gar keine Möglichkeiten haben, diese Steuern zu steuern, also Einfluss darauf zu nehmen, wie hoch diese Steuern sind. Denn das wird auf andere Ebene festgelegt, oft in Kombination zwischen Bundestag und Bundesrat. Oder das sind ja auch zustimmungsbedürftige Materien. Das heißt, die Kommunen müssen da so ein bisschen zuschauen und beobachten dann, wie viel ihnen dann am Ende gewährt wird. Und das ist keine sehr dankbare Position. Dann kommen noch dazu bestimmte andere Sachen, Gebühren, die erhoben werden, beispielsweise Abfallgebühren, das kennt vielleicht jede und jeder, die man bezahlen muss. Und die Gebühren gehen dann direkt auch an die Gemeinde. Und dann gibt es aber auch noch andere Einkommenquellen wie Verpachtungen oder ähnliches. Und ja, auch die Kommunen können natürlich Geld gewinnen, indem sie Kredite aufnehmen. Und das haben sie auch gemacht. Das heißt, das wäre dann noch eine weitere Einnahmequelle. Aber das ist natürlich eine Einnahmequelle, die ja auch durchaus kritisch diskutiert wird.
Das sind dann doch relativ viele Töpfe, wo natürlich vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten entstehen können. Vielleicht gehen wir da später nochmal in Ruhe drauf ein. Bevor wir gleich aber auch nochmal auf die politische Rolle der Kommunen eingehen, lohnt es sich vielleicht auch nochmal kurz zu schauen, wie sich die kommunale Ebene eben auch von der Bundes- oder der Landesebene unterscheidet. Weil die Kommunen sind ja sozusagen kleine eigene politische Systeme, aber funktionieren in vielen Punkten ja dann doch relativ anders. Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber was sind denn nochmal so die konkreten Unterschiede von der Kommunalebene zur Bundes- oder Landesebene?
Ja, das fängt schon bei der Wahl an, ne? Also wenn wir uns mal die Wahlen anschauen, wie die kommunalen Vertretungen gewählt werden, aber auch die BürgermeisterInnen ins Amt kommen, dann ist das etwas anders als das, was wir auf der Bundes- und Landesebene kennen. Und das beginnt schon mit der Frage, wer überhaupt wahlberechtigt ist. Da ist es so, dass wir mittlerweile in der Mehrzahl der Bundesländer auf der kommunalen Ebene ein aktives Wahlalter von 16 Jahren haben. Also 9 von 16 Bundesländern haben jetzt ein Wahlalter von ab 16. Das heißt, da können Menschen schon ab 16 wählen. Das ist auf Bundesebene nicht möglich, auf Landesebene nicht in allen Bundesländern. Da gibt es also noch komische Situationen. Also wenn man irgendwo wohnt, kann es sein, dass man auf der kommunalen Ebene wählen darf, aber wenn man 16 ist, aber nicht auf der Bundes- und nicht auf der Landesebene. Beim Europaparlament darf man wieder mit 16 wählen. Das ist jetzt ja mittlerweile so festgelegt. Also das ist die eine Besonderheit, also dieses Wählen ab 16. Und ja, was auch noch besonders ist, ist, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht zwingend erforderlich ist. Es reicht, wenn man EU-Staatsbürger ist. Da vielleicht nochmal der Blick ins Grundgesetz. Ich zitiere mal jetzt aus dem Artikel 28. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. Das heißt, man kann dort auch Menschen wählen, die jetzt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und die können auch selbst wählen. Das ist eine besondere Konstellation, die wir auf der kommunalen Ebene haben und das gibt es halt auf Landesebene und auf Bundesebene nicht. Und was wir auch definitiv nicht haben und was auch ganz besonders ist, ist, dass wir auf der kommunalen Ebene ja die BürgermeisterInnen direkt wählen. Wir wählen ja nicht die Ministerpräsidenten direkt oder wir wählen auch nicht den Bundeskanzler direkt, das ist bekannt, aber die BürgermeisterInnen, die werden direkt gewählt. Und damit haben wir etwas auf der kommunalen Ebene, was wir auf den anderen beiden Ebenen nicht haben. Wir würden das als präsidentielles System bezeichnen. So hat das auch ein Kollege mal gemacht. Der hat gesagt, okay, wir haben hier nicht ein parlamentarisches System, sondern ein klassisch präsidentielles System. Wir haben also die Direktwahl der Exekutive. Gleichzeitig haben wir dann die Wahl der Gemeinderats- oder Stadtratsmitglieder. Das ist dann die parallele Wahl. Und das würden wir in der vergleichenden Politikwissenschaft auf der nationalen Ebene als präsidentielles System bezeichnen. Und das führt dazu, dass die BürgermeisterInnen auf der kommunalen Ebene auch sehr stark sind. Das ist tatsächlich etwas, was wirklich sehr markant ist und was den Personen nochmal eine besondere Bedeutung gibt. Und dazu kommt auch noch nebenbei, dass viele Menschen, die dann auf der kommunalen Ebene in den Räten aktiv sind, ja das nur ehrenamtlich machen. Das heißt, wir haben dann Laien auf der einen Seite, die sich politisch engagieren, auf der anderen Seite die BürgermeisterInnen, die in ein Amt gewählt werden und das hauptberuflich machen. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Besonderheiten. Es besteht sogar die Möglichkeit auf der kommunalen Ebene über Gemeindeversammlungen, das heißt durch die Anwesenheit aller Gemeindemitglieder Entscheidungen zu verabschieden. Das wird aber jetzt nicht praktiziert mehr, weil das einfach zu unpraktisch wäre. Wir haben insgesamt auch eine ganz besondere Rolle von Fraktionen, von Parteien auf der kommunalen Ebene. Und ganz wichtig, wie gesagt, dieses Ehrenamtliche, das ist etwas, was sehr typisch ist für die kommunale Ebene, dass es Menschen machen, die einem anderen Hauptberuf nachgehen, also für die Politik nicht zum Beruf geworden ist, sondern die tatsächlich noch andere berufliche Tätigkeiten haben und dann nebenbei, meistens dann in den Abendstunden oder wann auch immer, hier Politik auf der kommunalen Ebene betreiben.
Wenn wir jetzt uns aber so fragen, warum es diese kommunale Ebene braucht, also was die wirkliche politische Rolle der Kommunen konkret ist, warum haben wir diese Ebene? Was ist die politische Funktion von Kommunen?
Naja gut, also zum einen ist es halt so, dass die Kommunen natürlich überhaupt auch bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Das hatten wir eben so mit den Auftragsangelegenheiten oder den Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Irgendjemand muss sie erfüllen, deswegen machen das die Kommunen quasi, weil das die untersten Behörden sind in unserer staatlichen Organisation. Das ist das eine, deswegen sind Kommunen natürlich auch wichtige Akteure, Verwaltungsakteure oder da wird auch staatliche Leistung organisiert. Aber natürlich ist Politik auch immer lokal. Also wir nennen ja diese Folge All Politics is Local. Alle Politik ist irgendwie lokal, denn viele Punkte sind ja einfach so ganz entscheidend und die auf der lokalen Ebene stattfinden. Auf der lokalen Ebene, wenn ich mich in meiner Gemeinde, in meiner Stadt bewege, da sind einfach, begegnen mir viele Sachen, die vielleicht ja nicht so ganz abstrakt sind. Da sind also Schlaglöcher in der Straße, da hat das Hallenbad geschlossen, die Bücherei bietet nicht mehr irgendwie das an, was sie früher angeboten hat. Das sind alles Sachen, die natürlich staatliche Leistungen Leistungen sind und die mir begegnen. Und das hat teilweise sehr unmittelbare Effekte auf mein Leben, wie ich mich hier wohlfühle, auch in einer Stadt, also was ich in einer Stadt, in einer Gemeinde überhaupt machen kann. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mich auf der kommunalen Ebene viel stärker einzubringen, mitzumachen. Entweder indem ich ein Amt übernehme, ein Mandat übernehme oder vor Ort organisiere, eine Bürgerinitiative oder direkte Demokratie. All das sind ja Möglichkeiten, die mir auf der kommunalen Ebene eher zur Verfügung stehen als auf der abstrakteren Landesebene oder Bundesebene. Und auch die Interaktion mit PolitikerInnen ist ganz anders. Also oft ist es so, man kennt die Bürgermeisterin, den Bürgermeister persönlich, weil man sich schon mal gesehen hat, weil man der Person auch leichter begegnen kann als jetzt einem Bundeskanzler. Dann muss ich vielleicht nach Berlin oder wo auch immer hinfahren oder ins Sauerland. Also das ist etwas, was jetzt dann nochmal auch eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Also diese dichte Verbindung, die man auch mit den entsprechenden Kommunalpolitikern auch pflegen kann und die Kommunikation, die da ganz anders ist. Und wir wissen aus bestimmten Studien auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Zufriedenheit mit der lokalen Politik und die Identität mit der lokalen Ebene, dass die maßgeblich auch Auswirkungen hat, wie ich Demokratie insgesamt wahrnehme und wie ich den Staat insgesamt wahrnehme. Das heißt, wenn ich mich auf der lokalen Ebene in irgendeiner Form vernachlässigt fühle, nicht gesehen fühle, oder wenn ich das Gefühl habe, meine Probleme werden in Berlin nicht verhandelt, sondern die interessieren sich für etwas anderes und nicht für das, was kommunal eine Rolle für mich spielt. Wenn ich mich nicht wohlfühle in meiner Stadt, dann hat das Auswirkungen auf das Gesamtvertrauen in das politische System und auch in die Demokratie.
Ja, jetzt sind wir beim Thema Bürgerbeteiligung schon angekommen und da stellt sich in vielen Kommunen tatsächlich auch die Frage, wie BürgerInnen mehr mitreden können, besonders im Hinblick auf Digitalisierung. Und da gibt es aktuell das sogenannte Erle-Projekt und das ist ein Forschungsprojekt der HHU in Kooperation mit weiteren Universitäten. Und dieses Projekt untersucht eben ganz gezielt, welche digitalen Beteiligungsformen Kommunen anbieten, wie diese Angebote angenommen werden und unter welchen Bedingungen sie gut bzw. weniger gut funktionieren.
Das klingt auf jeden Fall sehr relevant in Zeiten der Digitalisierung. Wenn ich so drüber nachdenke, was man alles mit der Kommune vereinbaren muss und was man alles in der Kommune machen muss, dann sind digitale Wege dann natürlich auch sehr relevant. Wir haben das jetzt schon häufiger angesprochen. Wenn ich mit meiner Kommune in Kontakt trete, dann vor allem was so Verwaltungsaufgaben angeht und vielleicht auch weniger als Privatperson manchmal, was so wirklich politische Entscheidungen betrifft. Wenn man da jetzt so ein bisschen so einen Schluss ziehen muss, ob Kommunen denn eher eine Verwaltungsebene oder eher eine politische Ebene sind. Kann man sich dafür einer Seite so wirklich entscheiden oder wie sieht das so ganz allgemein aus?
Ja gut, also wir würden in der Politikwissenschaft immer sagen, man muss das differenziert betrachten und ähnliches. Also tatsächlich spricht auch für diese Kombination beider Perspektiven, dass wir sowohl Facetten finden, die typisch sind für eine Verwaltungsebene. Also beispielsweise können die Kommunen ja nicht ihre eigene Verfassung festlegen. Das wird vom Land gesetzt und man hat auch keine Möglichkeiten, Einfluss auf bestimmte Kompetenz zu nehmen, die die Kommune hat. Also es gibt nicht die Kompetenz, wie man das so schön nennt, also Kompetenz über eigene Kompetenzen zu entscheiden. Und man führt ja auch bestimmte Sachen durch oder aus. Also das ist ja eben schon gesagt worden. Wir haben auf der Kommune ja typischerweise diesen Kontakt einfach zum Bürgeramt. Im Bürgeramt ist es ja so, dass wir dann halt unsere Ausweisangelegenheiten dann regeln können. Und das sind ja keine kommunalen Angelegenheiten, sondern da arbeitet die Kommune im Auftrage des Bundes an der Stelle. Also von daher ist das auch etwas, wo dann tatsächlich ja hier vieles einfach auch eine Verwaltung von Entscheidungen oder von Beschlüssen stattfindet, die auf anderen Ebenen getroffen wurde. Aber gleichzeitig, wir haben es ja eben auch schon ein bisschen thematisiert, gibt es auch so eigene Bereiche, in denen die Kommunen selbst entscheiden können. Sie haben Hoheiten in den erwähnten Bereichen. Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, freiwillige Aufgaben oder auch nicht zu erfüllen, da zu gestalten. Also da gibt es durchaus auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von Kompetenzen. Und ganz wichtig, wir sehen ja, dass da auch Menschen direkt gewählt werden. Wir haben also eine gewählte Struktur, wir haben dort Vertretungen. Das sagt das Grundgesetz ja auch relativ deutlich an der Stelle, dass das ja dann auch eine Art politisches System ist im Sinne von einer Demokratie auf kommunaler Ebene. Und das ist etwas, was noch stark dafür spricht, dass wir die Kommunen nicht nur verstehen sollten als reine Verwaltungsebenen, sondern dass wir auch durchaus diese politische Idee oder diese politische Qualität von Kommunen viel stärker in den Blick nehmen sollten. Also dass es da um mehr geht als nur um Verwalten, sondern es geht auch letzten Endes um Gestalten.
Es klingt auf alle Fälle nach einem sehr dynamischen Thema oder nach einer sehr dynamischen Situation. Mit Blick auf aktuelle Debatten und Veränderungen in der Kommunalpolitik, was sind denn so die größten Herausforderungen, mit denen Kommunen aktuell zu kämpfen haben? Oder kann man das überhaupt so konkret einschätzen?
Ja, wir haben ja vorher schon über die Finanzierung von Kommunen gesprochen und das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil Kommunen in ihrer finanziellen Ausgestaltung schon sehr stark von Bund und Ländern abhängig sind. Also die Steuereinnahmen schwanken ja jährlich auch und sie sind auch regional sehr unterschiedlich. Und zum Teil bekommen Kommunen eben auch neue Aufgaben von Bund und Land übertragen, ohne dass halt so eine konkrete oder vielleicht eine ausreichende Finanzierung vorhanden ist. Und vor allem auch die Sozial- und Verwaltungsaufgaben sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Wenn wir uns jetzt so das kommunale Defizit anschauen, dann war es Ende 2024 bei 24,8 Milliarden Euro, was schon eine große Zahl ist, wenn man so die finanzielle Ausgestaltung der Kommunen angeht. Und die Schulden sind eben im Vergleich zu den Vorjahren auch nochmal stark gestiegen.
Ja, das ist, glaube ich, die größte Baustelle, die auch gerade diskutiert wird, also die Finanzen der Kommunen. Und eigentlich dürfte das ja gar kein Problem sein, denn es gibt ja dieses berühmte Konnexitätsprinzip. Das ist so ein Begriff, der vielleicht auch in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren da auch immer wieder erwähnt wurde. Das ist irgendwie, wird ja so immer schön zusammengefasst, so als das Kneipenprinzip. Wer bestellt, bezahlt. Also wenn eine Ebene etwas möchte, dass das gemacht wird, auch von einer anderen politischen Ebene oder Verwaltungsebene, dann muss das Geld bereitgestellt werden. Das ist also die Konnexität, also die Verbindung zwischen dem Auftrag und den Ausgaben. Und das ist eigentlich auch festgelegt. Das ist nicht so, dass das irgendwie nur so ein Hoffnungsprinzip ist oder so moralisches, sondern das ist gesetzlich festgelegt. Aber es ist nicht mal ganz leicht. Das Problem ist dabei, dass das zwischen Bund und Kommunen gut funktioniert. Weniger gut aber dann zwischen Ländern und Kommunen. Und es entstehen bestimmte Aufgaben, die sind gar nicht so gesetzlich festgelegt. Das ist ja gerade schon angesprochen worden, die Personalkosten steigen oder ähnliches. Dann plötzlich braucht man mehr Geld, ohne dass es mehr Aufgaben gibt. Und das führt die Kommunen teilweise wirklich auch in ganz schwierige Situationen hinein. Also man muss mehr Geld aufwenden, obwohl man jetzt letzten Endes gar nicht da so viel für kann, dass dann die Entscheidungen so getroffen wurden. Einfach auch, weil Entscheidungen mal vor einer gewissen Zeit getroffen wurden und jetzt mittlerweile die Entwicklungen andere sind. Also wenn man zum Beispiel zuständig ist im Bereich auch Pflege älterer Menschen oder von behinderten Menschen, dann wäre das etwas, was plötzlich dann auch wachsen kann, ohne dass man das irgendwie so einkalkulieren konnte. Und da kommen die Kommunen tatsächlich an Grenzen. Und das führt halt zu dieser Verschuldung und zu diesen Defiziten, die jetzt in den letzten, ja, Monaten, Jahren ja schon thematisiert worden sind und die jetzt immer drängender werden, weil das letzten Endes dann auch führt, dass andere Aufgaben nicht mehr geleistet werden können.
Dieser finanzielle Druck bedeutet letztlich auch sehr konkrete, spürbare Folgen für Bürgerinnen und Bürger. Also oft fallen deshalb als erstes freiwillige Ausgaben weg. Das bedeutet konkret weniger Geld für Sport- und Jugendzentren, aber auch Kultur. Auf der anderen Seite verzögern sich so aber auch notwendige Investitionen, zum Beispiel im Bereich Kitas oder Nahverkehr. Also ganz konkrete Probleme, die für jeden ziemlich direkt spürbar sind. Einige fordern deshalb tatsächlich auch langfristige Reformen der kommunalen Finanzierung. Bei so nahbaren Folgen kommt es wahrscheinlich dann aber auch eher zu Frustrationen in der Gesellschaft, die sich ja dann konkret vor Ort auch äußert. Wie steht es denn aktuell um die politische Partizipation in den Kommunen, Herr Marschall?
Ja, so ein bisschen gemischt, muss man sagen. Also wenn wir uns mal anschauen, wie die Wahlbeteiligung aussehen auf der kommunalen Ebene, dann liegt die üblicherweise immer niedriger als die Wahlbeteiligung auf der Bundesebene, mitunter auch niedriger als die Wahlbeteiligung auf der Landesebene. Das heißt, die Menschen sehen vielleicht nicht wirklich, welche Kompetenzen die Kommunen haben, oder sie sind der Meinung, es macht keinen Unterschied, wen man an die Spitze einer Gemeinde ins Rathaus hineinwählt, denn letzten Endes können die Kommunen gar nicht so viel gestalten. Beides könnte möglich sein. Und das führt dazu, dass man so klassische Second-Order-Elections hat auf der kommunalen Ebene. Das heißt, so nachrangige Wahlen. Und wenn man so nachrangige Wahlen hat, von denen die Bürger meinen, die wären nicht so wichtig, dann könnte passieren, beispielsweise, dass kleine Parteien davon profitieren, dass man so ein bisschen auch gegen die Bundesregierung wählt auf der kommunalen Ebene, obwohl die gar nicht zur Wahl steht. Und wir sehen auch insgesamt, dass Parteien auf der kommunalen Ebene keine große Rolle spielen. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass Parteien insgesamt keinen optimalen Ruf genießen, sondern das hängt auch damit zusammen, dass auf der kommunalen Ebene nochmal die politischen Strukturen andere sind. Wir haben ja da auch mehr Ehrenamtliche, wir haben auch so Wählergruppen, Wählergemeinschaften, das sind dann unideologische Gruppierungen, die sich auf der kommunalen Ebene gebildet haben. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, ohne dass man jetzt in eine Partei hineingeht. Und ja, darüber hinaus gibt es auf der kommunalen Ebene viel mehr Möglichkeiten der direkten Demokratie und sich dort einzubringen. Jetzt muss man aber sagen, was wir auch in den letzten Jahren beobachten müssen, ist, dass viele Akteure auf der kommunalen Ebene, viele PolitikerInnen davon berichten, dass sie Opfer von Hass, Hetze, teilweise sogar von Gewalt geworden sind. Und das schreckt natürlich auch Menschen ab, sich einzubringen auf der kommunalen Ebene und sich hier zu engagieren, zumal das ja ehrenamtlich ist und es dafür höchstens eine Aufwandsentschädigung gibt. Also von daher gibt es hier schon ein Problem und ich glaube, dass wir schon darauf angewiesen sind, dass die kommunale Ebene funktioniert, dass sich hier Menschen finden, die sich politisch engagieren, die dann vielleicht auch später auf anderen Ebenen politische Aufgaben übernehmen können, weil sie auf der kommunalen Ebene geschult wurden. Ja, all das ist halt auch eine Entwicklung, die man mit ein bisschen Sorge betrachtet, angesichts auch der Gesamtentwicklung der demokratischen Strukturen, demokratischen Kultur. Natürlich muss man sich hier Gedanken machen, was man machen kann. Bürgerräte sind ja auch so ein Instrument, das findet sich jetzt auf Landesebene und auf Bundesebene. Vielleicht ist das was, was man auf der kommunalen Ebene auch stärker einbinden kann, also die Bürger stärker integrieren in die Entscheidungsfindung, aber vor allen Dingen auch bessere Politik vor Ort machen, die Gemeinden wieder stärker in den Blick nehmen, auch die Probleme der Gemeinden und das, was sie leisten können, was sie leisten sollten, nochmal stärker zum Thema machen. Ich glaube, das wäre schon ein Beginn eines Lösungsweges, aber das ist hochkomplex, das haben wir gesehen, hängt viel vom Geld ab, aber auch vom Willen der anderen Ebenen, die Gemeinden und Städte zu fördern und hinreichend zu berücksichtigen.
Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge. Unser Fazit ist und bleibt: All politics is local. Wie wir schon gesagt haben, die Kommunalpolitik ist eben die Ebene, auf der wir Politik am direktesten greifbar erleben. Und auch die Bedeutung für die Stabilität der Demokratie allgemein ist so groß. Also die Stärkung der Lokalpolitik ist eben auch immer eine Stärkung der Demokratie allgemein. Wir hoffen, ihr habt nun einen besseren Überblick über die unterste politische Ebene in Deutschland bekommen und freuen uns auch sehr über Feedback, Themenhinweise oder Wünsche gerne an politik2@hhu.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Ja, tschüss und vielen Dank.